Die Puritaner Buchreihe mit Matthew Henry aus dem Buch Leben voller Freude mit der Überschrift Ich nenne die Freude ein echtes Vergnügen. Wie es die fälschlich genannte Erkenntnis gibt, so gibt es auch fälschlicherweise sogenannte Vergnügungen. Einer der alten Kirchenväter unterscheidet zwischen Vergnügungen, die eine gewisse Wahrheit in sich haben, und Vergnügungen, die uns mit einer Lüge in ihrer Rechten betrügen. Manche haben gesagt, die Schule Epikurs, die gewöhnlich dafür gebrandmarkt und verurteilt wird, dass sie das Vergnügen zum höchsten Gut des Menschen machte, habe damit nicht sinnliche Freuden, sondern die Freude des Geistes gemeint. Und wir würden dies durchaus bereitwillig eingestehen, wenn die anderen Grundthesen seiner Philosophie nicht so atheistisch und irreligiös wären. Doch dessen sind wir uns sicher, dass es ein echtes Vergnügen ist, das Frömmigkeit uns schenkt. Eine Freude, die diesen Namen verdient und ihm vollkommen entspricht. Sie ist eine echte Freude. Erstens. Die Freude ist echt und nicht falsch. Fleischliche Weltmenschen geben vor, große Befriedigungen in den Vergnügungen der Welt und sinnlichen Genüssen zu finden. Seele, habe Ruhe, sagt einer. Ich bin doch reich geworden, ich habe mir ein Vergnügen erworben, sagt ein anderer. Lebensunterhalt, sagt ein Dritter. Ich spüre das Feuer, sagt ein Vierter. Der Gottlose rühmt sich der Gelüste seines Herzens. Doch Salomo vergewissert uns nicht nur, dass das Ende der Freude Traurigkeit ist, sondern dass auch beim Lachen das Herz Kummer empfinden kann. Sowohl solche, die aus ihrem Bauch einen Gott machen, als auch solche, die aus ihrem Geld einen Gott machen, erfahren, dass ihr geistlicher Götzendienst mit einem solch unaufhörlichen Schmerz und mit solch einer nicht endenden, wollenden Mühsal einhergeht, dass ihre Freude bloß äußerlich ist. Unzufriedenheit über die Enttäuschungen des Augenblicks und Angst vor Schlimmeren. Ungezügelte Leidenschaften, die selten durch die Befriedigung der Begierde minder ungestüm werden und vor allem ein Schuldbewusstsein und Furcht vor dem Zorn Gottes machen deutlich, dass sie lügen, wenn sie sich ihrer Vergnügungen rühmen, derer sie sich nicht rühmen sollten, wenn so vieles da ist, was dieser Freude Abbruch tut. Sie wollen nicht, dass die Menschen denken, sie seien über dasjenige enttäuscht, dass sie doch zu ihrem Glück erwählt haben, und deshalb scheinen sie damit glücklich zu sein. Sie scheinen eine Freude daran zu haben, obwohl ihr Herz in Wirklichkeit, wenn es seine eigene Bosheit kennt, auch seinen eigenen Kummer kennt. Und vieles von dem Guten dieser Welt, wovon wir gesagt haben, dies wird uns erquicken, erweist sich für uns als eine Qual, und wir werden von dem enttäuscht, was wir uns selbst am allermeisten für eine Quelle der Freude gehalten hatten. Wenn wir sagen, unser Bett wird uns erquicken, ist es vielleicht nicht ein Bett, auf dem wir ruhen, sondern ein Bett, in dem wir wühlen, wie es dies für den armen Hiob war, als Nächte der Mühsal ihm zugeteilt waren. Ja, solche Fremdlinge sind wir dem wahren Glück in den Dingen dieses Lebens. Und so oft betrügen wir uns selbst mit dem, was falsch ist, dass wir gerne jene Tage erreichen würden, von denen gesagt wird, dass sie böse sind, und die Jahre, von denen wir sicher sagen werden, sie gefallen mir nicht. Die Freude der Frömmigkeit aber ist eine wahre, wesenhafte Freude. Diese ist nicht einfach nur abgemalt und vergoldet. Diese Kinder der Freude erben ein wirkliches Erbteil. Sie hat ein festes Fundament. Ihr Überbau ist stark. Die Tröstungen Gottes sind nicht gering oder klein, während eitle und törichte Weltmenschen ihr Auge darauf geworfen haben, wo sie nicht ist. Weltmenschen täuschen Freude vor, die sie nicht haben. Gottselige Menschen aber verbergen die Freude, die sie haben, wie derjenige, der den Schatz fand, der im Acker verborgen war. Sie haben wie ihr Herr und Meister eine Speise zu essen, welche die Welt nicht kennt. Zweitens. Es ist eine verstandesmäßige und keine sinnliche Freude. Es ist die Freude der Seele, nicht der Sinne. Diese Freude ist für den Menschen charakteristisch und wir teilen sie nicht mit den niedrigeren Geschöpfen. Die Freude der Frömmigkeit ist nicht die eines rein sinnlichen Lebens, das sich aus der Befriedigung der körperlichen Sinnesorgane und Lüsten speist. Nein, sie berührt die Seele, jenen Teil von uns, durch den wir mit der geistlichen Welt, jenem edlen Teil von uns, verbunden sind. Darum muss dies die wahre Freude des Menschen genannt werden. Die unvernünftigen Tiere haben dieselben Sinnesfreuden wie wir. Und vielleicht sind diese Sinnesorgane bei manchen von ihnen erhabener und daher auch hochstehender. Auch ist ihre Freude nicht den Ermahnungen der Vernunft und des Gewissens unterworfen, wie die unsrige. Wer führt solch ein angenehmes Leben wie der Leviathan, der in der Tiefe spielt, oder die Vögel, die aus den Zweigen ihre Stimme erscheinen lassen? Doch was sind dies für einen Menschen, dem Gott mehr Belehrung zuteil werden ließ als den Tieren des Feldes und mehr Verstand gegeben hat als den Vögeln unter dem Himmel? Und weil er über die Tiere erhaben ist, nicht so sehr durch die Kräfte der Vernunft, als vielmehr durch die Fähigkeit zur Frömmigkeit, sicherlich zu einem vortrefflicheren Genuss bestimmt ist, für geistliche und himmlische Freude? Als Gott den Menschen schuf, überließ er ihn nicht den Genüssen der weiten Welt mit den anderen Kreaturen, sondern begrenzte ihn für ein Paradies, einen Lustgarten, wo er Freude finden sollte, die für ihn passend war. Dies wurde durch die Genüsse eines Gartens abgebildet, lieblich anzusehende Bäume und ihre Früchte. In Wirklichkeit war dies die Freude einer Seele, die ein Strahl göttlichen Lichtes und ein Funke göttlichen Feuers war, die von oben in ihm geblasen worden und in der das Bild und Gleichnis Gottes abgedruckt war. Wir werden das Glück, das wir verloren haben, als unsere ersten Eltern die Lust des Leibes befriedigten, nie wiederfinden, solange wir kein angemessenes Vergnügen an den Freuden haben, die der Mensch mit den Engeln teilt, und keine angemessene Verachtung für die Freude, die er mit den Tieren gemeinsam hat. Die Freude der Wege der Weisheit wirkt sich in zweiter Linie auf den Körper aus und kann zu seinem Nutzen gereichen. Deshalb wird gesagt, dass sie deinen Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken wird. Ihr Wohnsitz ist jedoch der verborgene Mensch des Herzens, und ihre Tröstungen erquicken die Seele. Sie ist für die Seele lieblich und macht sie einem bewässerten Garten gleich. Dies sind Freuden, von denen sich ein Mensch durch die Hilfe der Gnade Gottes überzeugen darf und von denen er sich nicht, wie von sinnlichen Vergnügungen, loslösen muss. Es gibt außer der Freude der Frömmigkeit keine andere, die vorgibt, eine geistige Freude zu sein, außer der Freude der Gelehrsamkeit und der Freude der Ehre. Die Freude eines hochmütigen Menschen in seiner Ehre und in dem Ansehen, das er genießt, so wie Herodes sich am Jubel der Volksmenge erfreute, ist nur eingebildet. Es ist eitle Ehre und keine echte Ehre. Es ist lediglich die Torheit dessen, der die Ehre empfängt, genährt durch die Torheit derer, die sie ihm erweisen. Sie verdient es nicht, eine vernünftige Freude genannt zu werden und ist bloß eine Lust des Gemüts, die dadurch befriedigt wird. Sie ist genauso sehr ein Beispiel für unsere Entartung, wie jene andere Lust des Fleisches auch. Die Freude eines Gelehrten, losgelöst von der Frömmigkeit, ist in der Tat eine Freude der Vernunft und des Verstandes. Dies ist jedoch nur die Freude des Geistes, in der Erkenntnis der Wahrheit und nicht im Genießen des Guten. Salomo, der mehr von dieser Freude kannte und mehr davon geschmeckt hatte als jeder andere, versicherte uns von seiner eigenen Erfahrung her, dass bei viel Weisheit dieser Art auch viel Verdruß ist. Und wer sein Wissen mehrt, der mehrt seinen Schmerz. Doch die Freude, die eine heilige Seele in der Erkenntnis Gottes und in der Gemeinschaft mit ihm schmeckt, ist nicht allein geistlicher Art, sondern gereicht auch zur Sättigung. Sie erfüllt die Seele und schenkt ihr ein Glück, das den besten Zuneigungen dienlich ist. Drittens. Die Freude ist bleibend und nicht für kurze Zeit oder von vergänglichem Charakter. Wahre Freude, die den Namen Freude wirklich verdient, bleibt uns als ein Baum des Lebens erhalten und verdorrt nicht wie das grüne Kraut. Sie ist nicht wie das Licht einer Kerze, das bald abgebrannt ist, sondern wie das der Sonne, die ein treuer Zeuge am Himmel ist. Wir halten dasjenige für am wertvollsten, das am beständigsten ist. Sinnliche Vergnügungen verbleichen und vergehen. Wie die Welt vergeht, so vergeht auch ihre Lust. Was uns zunächst gefällt und befriedigt, widerstrebt uns nach einer Weile und erfüllt uns mit Ekel. Denn das Lachen des Narren ist wie das Knistern der Dornen unter dem Topf, die eine Weile für ein großes Flammenmeer und großen Lärm sorgen, aber bald zu Ruß und Asche werden. Und seine Freude endet in Traurigkeit. Belshazzars Freude verwandelt sich schon schnell in blankes Entsetzen. Die Dämmerung, die mir lieb ist, hat er mir in Schrecken verwandelt. Von den Freuden der Sünde wird gesagt, dass sie vergänglich sind, denn die Freude endet in Traurigkeit. Ebenso, wie sie keinen Inhalt hat, wird sie auch nicht fortbestehen. Die Freude der Frömmigkeit aber ist bleibend. Sie wird nicht im Winter verbleichen oder mit der Zeit ihren Glanz verlieren. Und das Alter wird ihrer Schönheit keinen Abbruch tun. Der Frost beschädigt sie nicht und der Sturm vertreibt sie nicht. Sie bleibt auch unter den größten Widerwärtigkeiten der Ereignisse bestehen und steht über der Zeit und Veränderung, die allen Dingen unter der Sonne widerfährt. Wenn Gläubige betrübt sind, dann sind sie dies nur als Betrübte, aber immer fröhlich. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt. Wenn eine unsterbliche Seele einen ewigen Gott zu ihrer größten Freude macht, was sollte sie dann daran hindern, sich alle Zeit zu freuen? Denn wie der Schatz, so ist auch die Freude dort versammelt, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Die Freude Christi, die er den Seinen schenkt, ist eine Freude, die niemand von ihnen wegnehmen wird. Denn es ist ihr Herz, das sich freut. Dies ist der Beginn der ewigen Freude, das Unterpfand und der Vorgeschmack davon, so dass es in Wirklichkeit eine Freude für immer ist. Ich wünsche also, dass mein und dein Herz vollkommen von dieser Wahrheit überzeugt sein, dass ein heiliges Leben, das im Dienste Gottes verbracht worden ist und in der Gemeinschaft mit ihm, zweifellos das angenehmste und glücklichste Leben ist, das jemand in dieser Welt führen kann.